Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Klaus Krüsken, mein Name. Ich möchte mit meinen Gesprächsgästen heute einen Blick nach vorne werfen, einen Blick in die Unternehmen. Wir wollen aktuelle Sorgen und Nöte aufgreifen und davon gibt es in diesen Zeiten reichlich. Und natürlich beschäftigt uns die Frage, was kann, was sollte diese Sorgen und Nöte lindern? Ich begrüße vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik Gundula Ulla, die Vorsitzende. Hallo.
Hallo.
Gleichzeitig die Leiterin Nachhaltigkeit und Sustainability der Funke Mediengruppe. Und die Hauptgeschäftsführerin des BME ist mit in unserer Runde, Dr. Helena Melnikow. Hallo.
Hi.
Ja, der BME hat genau hingehört. Zu Ihrem Symposium Mitte Oktober haben Sie eine Umfrage durchgeführt. Fokus Einkauf, Kaufkraft in Zeiten der Krise. Da geht es um Einkaufsprobleme, Preise und Bedingungen, aber auch um die Frage, was ist uns allen die Verteidigung unserer westlichen Werte und unseres westlichen demokratischen Lebensstils wert? Bevor wir in die Details gehen, an Sie beide die Frage. Das wichtigste Ergebnis auf einen Satz reduziert.
Ja, ich würde mal sagen, ganz platt. Ohne wirtschaftlichen Wumms gibt's bald richtig Rums.
Da sind wir schon in der Scholz'schen Sprachwelt. Danke, Frau Ulla. Frau Melnikow.
Ja, ja, der Herr Scholz, der sagt ja ganz nett, you never walk alone. Aber er sagt nicht, wohin wir denn walken und wie und mit wem und wie schnell. Und das ist alles noch offen. Und was wir als BME mit unseren 10.000 Mitgliedern versucht haben, ist eben da mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu sagen, wo hakt es denn konkret? Denn dieses große 200 Milliarden Paket der Bundesregierung, das muss ja am Ende auf Maßnahmen runtergebrochen werden. Und dafür muss man auch die Schmerzpunkte ganz genau kennen. Und das gibt auch unsere Studie wieder, womit wir hoffen, einen Beitrag zu leisten, um da mal wirklich in Medias Res zu kommen.
Wir wollen uns mit der Studie ausführlich beschäftigen. Was sind denn die wichtigsten Fragestellungen gewesen und wer hat daran teilgenommen?
Bei den Fragestellungen haben wir uns darauf fokussiert, dass wir versucht haben, tatsächlich den Blick in die Kristallkugel real zu machen, indem wir nämlich gesagt haben, okay, wie weit sind zum Beispiel Ihre Einkaufspreise gestiegen? Denn die sind ja ein Indikator dafür, was die Unternehmen eventuell zum Teil in einigen Monaten dann auch an die Endkonsumenten weitergeben müssen. Wir haben gefragt, wie stark gefährden die aktuellen Probleme und Krisen denn die Stabilität in Ihrem Unternehmen, um daraus ableiten zu können, inwieweit diesen ganzen Erosionen auf die Wirtschaft weiterhin nachhaltig einwirken werden. Also sprich, reden wir hier von lauter kleinen, kurzen Feuern oder von einer langfristigen Erschütterung, die gar nicht mehr aufhört. Und das haben wir versucht rauszufiltern und auch gefragt natürlich perspektivisch in die Zukunft, wie wird Ihr Unternehmen zum Beispiel versuchen, sich von Märkten wie China oder Taiwan unabhängig zu machen, weil auch das ja eine Krise am Horizont ist, die nicht weggehen wird. Und wen wir gefragt haben, sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer in jeder Unternehmensgröße. Sie wissen ja, der BME vertritt 10.000 Firmen quer durch ganz Deutschland und das sind natürlich alle großen Konzerne dabei. Da ist aber auch ein sehr großer Anteil an kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei. Und wir haben alle Einkaufs- und Logistikexperten in Größenklassen von über 200 Millionen Umsatz gefragt. Das macht 37% zum Beispiel der Studie aus. Und wen wir auch gefragt haben, sind die Teilnehmerinnen natürlich in den Sektoren, die wir vertreten. Da ist ein großer Automotive-Bereich dabei, aber auch hier bei 10.000 Mitgliedern quer durch den gesamten Einkaufs- und Logistiksektor, da sind alle Branchen dabei. Wir haben einen großen produzierenden Sektor, das macht ungefähr 72% der Umfrage aus. Dann haben wir ungefähr 20% Dienstleistungssektor und davon ein guter Teil öffentliche Verwaltung, so dass wir eigentlich für eine gute Breite sprechen können.
Guten Querschnitt, den Sie da genauer betrachten. Wenn Sie sich die Ergebnisse der Umfrage anschauen, bevor wir nachher noch in die Details gehen, alles irgendwie erwartbar oder gab es Dinge, die Sie total überrascht haben?
Was uns überrascht hat, waren teilweise die sehr konkreten und dramatischen Aussichten, die hier uns erwarten. Was natürlich aktuell jeder auf dem Schirm hat, ist, dass es nicht wirklich kurzfristig besser wird. Das heißt, eine große jetzt Erlösung haben wir uns nicht versprochen, die haben wir auch nicht erwartet. Aber was uns wirklich geschockt hat, war die Massivität der Krise und die daraus abzuleitende nachhaltige Beschäftigung, die wir damit noch wahrscheinlich das ganze nächstes Jahr haben werden.
Vielleicht kann ich da auch noch mal etwas dazu beitragen. Die Ergebnisse der Umfrage sollten unseres Erachtens auch ein Weckruf für das politische Geschäft sein. Wir haben aus den Umfrageergebnissen mitgenommen, dass es eine ziemlich explosive Gemengelage ist, in der wir uns befinden. Bevorstehende Preissteigerungen, die Frau Melnikow schon in der vorherigen Antwort, wie ich mal sagen, avisiert hat. Wir stehen vor einer Rezession. Wir haben eine Insolvenzneigung festgestellt als Ergebnis der Umfrage. Und es gibt leider aktuell, so was wir so sehen, wenig binnenwirtschaftliche Steuerung von Seiten der Politik, die sich aktuell mehr darauf fokussiert, natürlich Rettungspakete rund um die Energiekrise zu schnüren. Von daher würden wir uns wünschen, dass es einen mittel- und langfristigen Plan gibt rund um das Risikomanagement für unser Land.
Also ist Ihre Umfrage mit diesen Ergebnissen auch ein Werkzeug? Also der BME will in seiner Rolle damit durchaus was erreichen über dieses "Wir sitzen alle in einem Boot"-Gefühl hinaus. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Es ist vor allem so, dass wir bei diesen großen Paketen, die die Politik jetzt plant, tatsächlich ein gutes Projektmanagement brauchen. Und wir brauchen wirklich sinnvolle Maßnahmen, die der Wirtschaft eben nicht nur kurzfristig helfen, sondern auch nachhaltigen Impact haben. Und das geht nur, wenn die Politik sich mit der Wirtschaft an einen Tisch setzt. Und wir als BME wollen durch diese Umfrage eben zeigen, dass wir hier ein qualifizierter Ansprechpartner sind, dass wir einen relevanten Sektor vertreten und dass wir mit dem Einkauf, den wir vertreten und der Logistik tatsächlich eine Schlüsselposition innehaben, um diese einzelnen Krisenbestandteile, mit denen wir alle kämpfen, auch wirklich bekämpfen zu können. Und deshalb machen wir hiermit auch ein klares Gesprächsangebot und sagen, hört mal Leute, wir haben hier was beizutragen, wie wollen wir es denn nun angehen?
Wir wollen uns ein paar Punkte im Einzelnen anschauen. Wir haben es ja zurzeit mit einem ganzen Krisenpaket zu tun. Das hat mit Corona angefangen. Das reicht eben bis hin zum Ukraine-Krieg. Klima ist natürlich auch da. Was gefährdet die deutsche Wirtschaft am meisten? Wie wird das eingeschätzt?
Aktuell ist natürlich die Energiekrise das vorherrschende Thema, will ich mal sagen, was natürlich Preise treibt, was Verfügbarkeiten treibt, was auch eine imminente Zukunftsangst schürt. Das ist natürlich ein Trigger für nachgelagerte Effekte, die ich gerade beschrieben habe, die wir in der Wirtschaft sehen. Es wäre aber fatal zu denken, dass das Klima und die Klimakrise keine Rolle mehr spielt. Dieser globale Effekt der Klimaerwärmung ist etwas, was uns, wie man sagen, wie ein Dach begleitet und die dürfen und müssen wir nicht vernachlässigen, die Thematik.
Das war übrigens auch ein interessanter Punkt, der aus der Umfrage hervorgegangen ist, dass nämlich aufgrund der Massivität einfach anderer Probleme wie Rohstoffknappheit, neue Logistikrouten und die Energiekrise eben für viele die Nachhaltigkeit, die eigentlich vorher so auf dem Prioritäten aufsteigenden Ast war, plötzlich in den Hintergrund rückt, weil man sagt, oh mein Gott, wir haben jetzt gerade viel Dringenderes. Dabei ist das ja etwas, was nicht weggehen wird. Das heißt, das ist so ein Grundrauschen, das begleitet zwar alle, das ist gerade vielleicht etwas in den Hintergrund gerückt, aber das ist deshalb nicht weg. Das wird, sobald die anderen Sachen irgendwann mal vielleicht in einen Modus wie Wendy übergegangen sind, wird es wieder hochploppen. Das darf man nicht vergessen.
Und es gibt im Internet eine sogenannte Climate Clock. Und wenn man dort mal drauf schaut, wo die denn gerade steht, zum Zeitpunkt der heutigen Aufzeichnung unseres Podcasts zeigt die, dass wir jetzt noch genau 6 Jahre und 288 Tage haben, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und denkt man jetzt in unternehmerischen Planungshorizonten, ist das übermorgen.
Ja. Ich habe letztens noch gehört, da hat, glaube ich, ein Kollege aus dem Verband der chemischen Industrie gesagt, dass er mal runtergerechnet hat, wir müssten jeden Tag 5 Windkrafträder bauen oder so ähnlich. Andere Zahlen habe ich hier jetzt, ich bin gerade in Wien, in Bezug auf Österreich gehört, da ist es, glaube ich, alle 3 Tage ein Windrad, was gebaut werden müsste. Also es ist, sagen wir mal diplomatisch formuliert, ambitioniert, aber eigentlich ist es hoffnungslos.
Und das in Zeiten, wo alle sagen, Moment, wir haben jetzt gerade viel wichtigere, ganz akute Probleme. ob sie wichtiger sind, sei eben dann langfristig dahingestellt. Wir haben schon das Thema Preise kurz angesprochen. Wir haben es mit einer Inflation zu tun von 8, 9, man hört 10. Für die Endverbraucher, sind die Unternehmen von ähnlichen Zahlen betroffen oder sieht's da anders aus? Weil die Inflation wird ja Endverbraucherpreisen dargestellt. Frau Ulla.
Aus unserer Umfrage ergibt sich, dass die Preissteigerungen, die Unternehmen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, bei mehr als 20% liegen und auch im nächsten Jahr sicherlich nochmal mehr als 10% betragen. Und wenn ich jetzt in mein Unternehmen schaue, für das ich hier tätig bin, die Funke Mediengruppe, sieht es vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer aus. Bei Papier, das ist der wichtigste Rohstoff, ja, den Funke natürlich einkauft, da erfahren wir eine gute Verdreifachung des Preises verglichen mit 2020. Bei Produktionsmaterialien, sagen wir Farben oder Platten, liegen wir bei gut 30%. Generell gesagt, am Bau liegen wir bei Preissteigerungen zwischen 25% und 30% und Energie, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das wird hier jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin sicherlich am besten wissen, womit man da konfrontiert ist. Hinzu kommt der Fachkräftemangel am Markt, sodass wir das nicht nur im eigenen Unternehmen spüren, sondern auch bei unseren Lieferanten spüren. Die haben einfach nicht genug Ressourcen, um Projekte voranzutreiben, sodass man, ja, ich will mal sagen, einfach langsamer vorankommt, als man es sich wünschen würde.
Preissteigerungen von weit über 20% für die Unternehmen im Einkauf. Warum merken die Endverbraucher bisher davon nur einen Teil? Warum kommt das noch nicht an?
Naja, die Endverbraucher merken es heute hauptsächlich im Einzelhandel und auch im Lebensmitteleinzelhandel. Da wird das Brötchen gerade unglaublich teuer. Bei Unternehmen ist es halt so, dass es wird versucht, die Preissteigerung zu kompensieren, damit man das Preisniveau stabil halten kann und auch wettbewerbsfähig bleibt am Markt. Nichtsdestotrotz werden natürlich diese Effekte der Preissteigerungen, die nach und nach immer größer werden, auch in die Planungsprozesse einfließen. Und in der Planung sagt das Unternehmen, wie kann ich denn weiterhin überlebensfähig bleiben, aber auch wettbewerbsfähig bleiben? Und was muss ich eventuell an der Preisschraube drehen im nächsten Jahr, um tatsächlich auch ja immer noch zumindest Break-Even zu erreichen, sodass wir die Effekte, die ich jetzt habe und die ich auch projiziere ins nächste Jahr in der Planung, sicherlich erst im nächsten Jahr an die Endverbraucher weitergegeben werden. Also diese Spirale der Preiserhöhung ist leider noch nicht am Ende.
Frau Melnikow, kommt da dann ein dickes Ende in Sachen Inflation noch auf uns zu? Denn irgendwer muss das ja letztlich bezahlen. Ja. Bleibt die Kaufkraft auf der Strecke?
Absolut. Was ich sehe, ist, dass es ja immer davon abhängt, also die Inflation, was spüren die Verbraucher? Und als erstes merkt man es dann zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel. Da habe ich aber ein Produkt, das wächst irgendwo, das ernte ich, das wird vielleicht weiterverarbeitet, dann wird es verschifft und irgendwann habe ich es dann aus dem Ladenregal bei mir auf dem Teller. Und das ist eine relativ kurze Wertschöpfungskette in Anführungszeichen. Das heißt, wenn ich jetzt morgen in den Discounter gehe oder wohin auch immer und mir meine Lebensmittel kaufe, dann merke ich schon, oh, das ist vielleicht teurer geworden. Da sehe ich dann zum Beispiel die erhöhten Frachtraten. Oder ich sehe zum Beispiel, dass ich ein bestimmtes Produkt gar nicht mehr kriege. Das Regal ist einfach leer, weil irgendwo stand der Hafen still, ja, und oder die Fabrik, weil nicht mehr abgepackt werden konnte. Das heißt, es gibt Produkte, da ist es jetzt schon angekommen. Und dann gibt es wiederum Produkte, so wie Frau Ulla sagte, die haben eben eine längere Wertschöpfungskette. Ja, die sind irgendwie nicht vom Feld irgendwie aufs Schiff in die Dose und dann auf den Teller, sondern die müssen in die Produktion, die werden verbaut, dann wird das Ganze nochmal verschifft. So eine Zahnbürste, die geht ja teilweise durch x Länder, bis die dann mal bei Amazon von uns bestellt werden kann. Und wenn ich dann in die Planung gehe und sage, okay, welche Bestandteile kriege ich woher, welche Logistik muss ich vielleicht umstellen, was kostet mich das in Zukunft, dann habe ich Produkte, bei denen sehe ich es jetzt noch nicht, dass sie teurer werden, aber ich sehe es dann eben in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Und ich habe gestern hier auf einer Konferenz mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden von VW gesprochen und der sagte nämlich auf dem Panel, ja, die Auftragsbücher sind voll. Und da habe ich ihn mal gefragt am Rande, naja, die Auftragsbücher sind voll, aber glauben Sie denn, das bleibt so? Und dann sagte der, nein. Und da habe ich gesagt, ja, danke, ich auch nicht. Und die Auftragsbücher, die werden auch deshalb leerer werden, weil ich persönlich denke, dass sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher bestimmte Produkte, wie eben ein Auto, einfach nicht mehr leisten können werden oder diese Investition aufschieben werden. Und auf der anderen Seite werden die Unternehmen vielleicht auch bestimmte Dinge, wie so ein Halbleiter, den man eben auch braucht, vielleicht auch nicht in dieser großen Menge bekommen und dann werden die Produktion wieder stillstehen. Das hatten wir ja auch schon alles. Also das sehen wir alles nicht kommen. Und das wird dazu führen, dass wir tatsächlich in diese Rezession laufen. Das glaube ich ganz fest.
Jetzt gibt es Unternehmen, die sagen, das tun sie auch in ihrer Umfrage, wir wollen effizienter werden, um Kosten zu reduzieren. Das ist einfach gesagt, wir werden effizienter. Aber was bedeutet das, Frau Ulla?
Ja, Effizienzen kann man ja in verschiedenen Art und Weisen heben. Zum einen, indem man die internen Prozesse nochmal auf den Prüfstand stellt, dass man sagt, wo sind Übergabepunkte von einer Abteilung in die nächste? Wo gibt's manuelle Tätigkeiten, die ich vielleicht digital abbilden kann, sodass ich die Ressourcen in andere wertschöpfende Tätigkeiten stecken kann? Aber auch, wo kann ich in der Fertigung vielleicht durch Verbesserungen oder Upgrades von Maschinen noch schneller werden, noch weniger Energie verbrauchen, weniger Zeit benötigen? Da gibt es eine ganz lange Liste an Dingen, die Unternehmen tun können, um effizienter zu werden, auch im Hinblick auf Anbindung von Lieferanten, Bereitstellung von Informationen, Anlieferungszyklen und so weiter und so fort. Also die Klaviatur dort ist mannigfaltig, will ich mal sagen. Man kann auch da sehr kreativ werden. Es kostet halt alles ein gewisses Maß an Zeit, Ressourcen und dann auch Geld.
Zurzeit stehen bei uns allen im Vordergrund die Energiepreise. Um nichts wird so viel geredet, wie was kosten Strom und Gas in Zukunft. Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen, die blicken da gemeinsam ängstlich in die Zukunft. Wir haben schon vom Doppelwumms gesprochen. 200 Milliarden hat die Regierung angekündigt, noch nicht ausgestaltet zum Zeitpunkt unseres Gesprächs. Was wünschen Sie sich von der Regierung, um die Energiesorgen, die Sorgen um die Energiepreise zu lindern? Frau Ulla.
Also wir seitens des BMEs wünschen uns, um in der Scholz'schen Sprachstellung zu bleiben, einen Wirtschaftswumms. Und zwar mehr mittelfristige Orientierung im Risikomanagement für unser Wirtschaftssystem in Deutschland. Beispiel: Wie kann eine Gaspreisbremse für energieintensive Unternehmen wie zum Beispiel Funke oder Papierhersteller aussehen, ohne ein bürokratisches Monster heranzuzüchten? Wie kann die Bundesregierung die anstehende Aushöhlung der Profitabilität durch die Inflation begegnen? Gibt es kurzfristige Fördermöglichkeiten für KMUs, um sich auf die Energiewende vorzubereiten? Und wie begegnet man möglichen bürokratischen Hürden, die sich damit einhergehen? Und wir dürfen auch nicht vergessen, Deutschland ist Exportweltmeister. Und wie stellen wir denn unsere Wettbewerbsfähigkeit sicher, wenn es Inflation gibt, wenn es Wechselkursschwankungen gibt, die wir gerade sehen? Und wie verkaufen wir sich hier verteuernde Produkte im globalen Wettbewerb? Das sind alles Fragestellungen, auf die wir aktuell von Seiten der Regierung noch wenig Handlungsmöglichkeiten oder Antworten sehen.
Frau Melnikow.
Ja, und unser Punkt ist, dass wir sagen, diese Fragen, die werfen wir alle auf. Wir sind aber auch bereit, wirklich konkret über die Antworten zu diskutieren. Denn es ist nicht nur so, dass wir eine To-Do-Liste an die Politik schreiben, sondern wir sagen auch, das sind die Punkte, die wir sehen. Hier ist Handlungsbedarf. Und jetzt wollen wir aber bitte genau dazu auch ins Gespräch gehen. Das heißt, wir holen die so ein bisschen von dieser Metaebene runter und sagen, okay, Abbau, Bürokratisierung, was bedeutet das konkret? Und im Hinblick auf den Einkauf, wo sehen wir da Ansatzpunkte? Also hier können wir einen ganz konkreten Beitrag leisten, von dem sowohl die Politik etwas hat, weil sie wirklich zielgenau ansetzen kann und dann eben nicht mehr mit Schrot schießt, sondern mit Pfeilen. Das ist unser Ziel. Und wir geben unseren Mitgliedern einen ganz konkreten Mehrwert, indem wir sagen, hier ist eure Stimme, hier sind die Vorschläge für euch. Und so haben alle was davon. Das ist Ziel der Aktion.
Die Stimmen, die ja auch mit der Umfrage eingesammelt wurden, Sie haben eine Fragestellung, werden Ihre Lieferketten weitere Belastungen aushalten? Wir wissen ja alle nicht, was noch kommt. Da ist ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, den Unternehmen da tun sollten. 40,7% haben gesagt ja, 28,2 nein, aber 31,2 sagen, ich weiß nicht. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich glaube, ein Großteil der Unternehmen hat in der Corona-Pandemie und ja durch die Schließung von Häfen oder wir dürfen die Ever Given nicht vergessen, die dann mal quer im Suezkanal stand, hat sich darauf vorbereitet, die Lieferketten resilienter zu machen. Wir hatten jetzt 2 Jahre Zeit. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass viele Einkäuferinnen und Einkäufer gesagt haben, jawohl, das habe ich im Griff. Auf der anderen Seite sieht man aber auch mit den 31,2%, die sagen, ich weiß es nicht, dass es immer noch eine große Unsicherheit gibt. Vielleicht haben diese Kolleginnen und Kollegen Lieferanten in Ländern, die durch Russland transportieren mussten oder die sagen, ich muss vielleicht auch meine Lieferantenstrategie, meine Logistikstrategie ändern. Und das sind dann Unsicherheiten, die sich auftun in Situationen wie diesen. Wie stelle ich sicher, dass ich am Ende die Produkte an der Fertigungslinie habe, dass sie sagen, ich weiß es aktuell noch nicht.
Daran sieht man auch, wie sehr die Firmen langsam auf dem Zahnfleisch gehen. Denn was man immer hört, ist, ja, wir haben ja Corona und das geht ja nicht zu Ende und wir haben den Ukraine-Krieg. Aber was wir eben auch haben und was schon vergessen wird, sind die ganzen Einschläge dazwischen. Also übergeben im Suezkanal, dann die ganzen Lockdowns in den Häfen, die gestiegenen Frachtraten, die pendeln sich jetzt auf einem hohen Niveau ein. Ja, vielen Dank. Dann haben wir die Krise mit Taiwan. Wir haben den Krieg übrigens in der Ukraine, von dem wir eigentlich nur 2 Möglichkeiten haben, wie es weitergeht. Entweder es wird ein langer heißer Krieg oder es wird ein langer kalter Krieg. So, aber viel mehr Möglichkeiten gibt es da auch nicht. Und das muss man ja alles sehen. Und die Unternehmen, die müssen so viel auf einmal gleichzeitig handeln seit Jahren. Und dann noch die gestiegenen Preise und jetzt vielleicht auch noch die sinkende Kaufkraft dank der Inflation. Ja, also muss ich ja wahrscheinlich jetzt nicht weiter ausführen, wo das hingeht.
Sie haben ja gerade schon recht konkret Wünsche an die Regierung formuliert. Wenn man jetzt so guckt über all die Einschläge hinweg, die Sie gerade beschrieben haben, 73,6% Ihrer Befragten sagen, es sind nicht die richtigen Maßnahmen, die die Regierung trifft. Was würden Sie sich von der Politik da noch mehr wünschen? Was haben Sie da von Ihren Unternehmen gehört und machen andere Länder das besser?
Also, dass die anderen Länder das besser machen, das sehe ich persönlich aktuell nicht. Zum Glück oder leider kann ich gar nicht sagen. Ich bin hier, wie gesagt, schon auf einer Konferenz in Wien. Das ist die AHK-Europa-Konferenz. Das sind die Auslandshandelskammern aus über 100 Ländern, die hier vertreten sind. Und ich habe nicht wahrgenommen, dass es irgendein Land gibt von unseren Nachbarn, die das irgendwie besser machen, leider. Alle haben den gleichen Schmerz. Ich war auf dem Panel zu Lieferketten und Resilienz gestern und uns alle beschäftigt dasselbe. Insofern machen es die anderen nicht besser. Worauf wir uns aber alle einigen können, glaube ich, wenn wir sagen, was erwarten wir denn von der Politik, was ich oft gehört habe und was ich für uns genauso unterschreiben kann, ist der Abbau von Bürokratisierung, ist der Fachkräftemangel. Wir haben teilweise in den Firmen einfach nicht genug Leute, um dieser ganzen Probleme Herr zu werden. Und das ist ein Problem. Also die Maßnahmen, die Frau Uller zum Beispiel beschrieben hat, wie ich so ein Unternehmen effizienter aufstelle im Hinblick auf die Kosten sozusagen Senkung, der ich ja, oder die Kostensteigerung, der ich durch eine Effizienzsteigerung begegnen muss, um dann eben auch die Kosten nicht nur zu steigern, sondern auch mal zu senken perspektivisch. Dafür brauche ich Leute und die habe ich gerade nicht. Das heißt, da brauchen wir Investitionen und wir brauchen Investitionen auch mal mit einem Blick nach vorn. Ich meine, wir reden jetzt sehr viel über Feuerlöschen, Krisenbewältigung, über alle Einschläge, auf die wir reagieren müssen. Aber was wir auch von der Politik benötigen, ist, dass man sagt, okay, wir brauchen zum Beispiel Innovation, die auch in die Zukunft geht. Und da haben wir den digitalen Bereich. Es wäre schön, wenn das Unternehmertum generell mal gestärkt würde. Ja, das ist in Deutschland auch noch lange nicht der Fall. Da müssen wir in den Bildungssektor reinschauen. Also wir haben da auch einen großen Blumenstrauß, wo man sicherlich noch an vielen Punkten sinnvoll ansetzen kann.
Mal abgesehen von der Unterstützung, die die Unternehmen da brauchen, was passiert denn in den Unternehmen selbst? Wie machen sie sich stärker, unabhängiger? Was kann sie dabei unterstützen? Welche Rolle spielen zum Beispiel Netzwerke oder, Sie haben die Digitalisierung angesprochen, die IT? Frau Uller.
Ja, zum einen gibt es natürlich innerhalb des Unternehmens, ich kann jetzt für die Funke Mediengruppe sprechen, wir haben uns natürlich zeitnah nach Ausbruch des Krieges zusammengesetzt und überlegt, wie können wir das Unternehmen resilienter machen, wie können wir Versorgungssicherheit sicherstellen, Wir dürfen nicht vergessen, Funke hat einen klaren Auftrag, der Bevölkerung über die Presseprodukte die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, wir brauchen weiterhin Papier, wir brauchen Farben. Wir müssen sicherstellen, dass die Maschinen laufen, dafür brauchen wir Energie. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir aber auch mit gestiegenen Preisen um? Ist es möglich, mittelfristig uns unabhängiger zu machen von Gas oder von Fernwärme, gibt es Möglichkeiten, in Photovoltaik zu investieren? Wir wollen Prozesse digitalisieren. Unsere Geschäftsführung sagt, in 3 Jahren soll hier keiner mehr mit Papier rum und Papier und Stift rumlaufen. Es soll alles end-to-end digitalisiert sein. Und von daher wird ganz viel angestoßen. Die Transformation in den Unternehmen läuft. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch kostet. Und in Zeiten von gestiegenem Kostendruck ist das natürlich ein Spannungsfeld, was nicht zu vernachlässigen ist.
Wollen wir nach Asien schauen? Auch ein Thema, das in Ihrer Umfrage eine wichtige Rolle gespielt hat. Das Asiengeschäft hat eine immense Bedeutung. Wir haben einmal den schwelenden Konflikt China, Taiwan, USA. Wir haben Chinas Umgang mit Covid erlebt. Das hat jetzt sicherlich auch nicht das Vertrauen in diesen Markt gefestigt. Wie blicken deutsche Unternehmen nach Fernost? Sie haben ja auch ein Expertengremium dafür.
Wir haben beim BME einen Expertenkreis China, dem sich erfreulicherweise auch viele Unternehmen angeschlossen haben. Und wenn man da mal fragt, plant ihr denn wirklich ein Decoupling von China, um die Abhängigkeit zu reduzieren von diesem Markt? Und da sind die Antworten doch sehr, sehr zurückhaltend. Nur 14% planen ein Decoupling. 37% sagen, teilweise. Und 20% sagen, nö, das planen wir überhaupt nicht und der Rest kann es gar nicht einschätzen. Das sind auch nochmal 29%. Das heißt, wir haben eine extrem gemischte Gemengelage und es kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass jetzt alle China den Rücken kehren und sich nur so schnell wie möglich überlegen, da morgen rauszukommen. So ähnlich, wie wir das jetzt in Russland beobachten. Also weit, weit davon entfernt. Die Verbindungen sind viel zu stark, viel zu sehr gewachsen, als dass man da mal eben die Biege machen könnte.
Frau Ulla.
Ich kann das nur bestätigen. Wir sehen halt in BME aus dem Expertenkreis, dass das auch fatal wäre für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, wenn sie die globalen Verflechtungen und die auch die Aufteilung der Arbeits-, also der Produktionsschritte aus diesen globalen Ketten jetzt aufbrechen würden. Solche Veränderungen brauchen Zeit, solche Veränderungen brauchen auch eine ordentliche Planung. Ich glaube auch, dass das einschneidend wäre für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Von daher bestätigt das, was Frau Dr. Melnikow da gesagt hat, eigentlich auch nur die strategische Ausrichtung der Unternehmen in Deutschland.
Das ist übrigens auch eine klare Message an die Politik, warum es eben auch in der Kommunikation mit China Sinn macht, bestimmte Forderungen oder Kritikpunkte auch nicht immer über die Titelseiten der Zeitungen zu adressieren, sondern vielleicht in Hintergrundgesprächen. Das hat alles seine Berechtigung, das ist in Ordnung, aber wir müssen hier auch wirklich die Wirtschaft im Blick haben. Und dadurch, dass wir eben bei uns intern diese Umfragen durchführen und auch für einen nennenswerten Teil der Wirtschaft sprechen können, ist das wiederum auch etwas, wo die Politik von uns ein Signal bekommt, wie hart, in Anführungszeichen, können wir das Ganze denn jetzt nun angehen? Und in dem Punkt würde ich sagen, bitte den Ball flach halten.
Aber was tun denn Unternehmen schon, um sich in Bezug auf Asien ein bisschen unabhängiger zu machen, ein bisschen resilienter da zu werden? Wir haben ja zwei Seiten da, einmal Rohstoffe, Produktionsorte auch, auf der anderen Seite das Exportgeschäft nach Asien. Frau Melnikow.
Also was ja ganz witzig ist, ist, dass die Chinesen ja auch versuchen, den deutschen Markt zu erobern. Es ist ja nicht nur umgekehrt, das ist ja alles keine Einbahnstraße mehr. Ich habe jetzt auf dem Flug hierher einen großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen über NIO, den Elektroautohersteller. Den erwarten wir übrigens auch bei uns auf dem Symposium, beziehungsweise haben ihn auf dem Symposium gerade gehabt als Großsponsor, die da ihre neuen Elektroauto vorgestellt haben und Probefahrten etc. Das heißt, die rollen hier ganz groß aus. Früher war es so, da haben die deutsche Autos in China verkauft und jetzt ist es so, die Chinesen verkaufen chinesische Autos in Deutschland. Also die Verbindung geht in beide Richtungen und das wird noch ganz, ganz spannend, welche Stränge sich da in die Zukunft eigentlich bilden werden. Da wird sich auch einiges tun.
Ja, und wir sollten als Einkäuferinnen und Einkäufer diese globalen Verflechtungen auch im Blick haben. Aus Gesprächen mit meinen Lieferanten nehme ich mit, die Chinesen haben den Hafen von Piräus gekauft. Die haben einen Hafen in Italien gekauft. Die sind in Hamburg in Gesprächen zu einer Beteiligung am Hamburger Hafen. Was bedeutet das am Ende für meine Lieferkette? Und was bedeutet das vielleicht auch im Hinblick auf die Frage, wo kann ich meine Produkte vielleicht auch in Krisenzeiten, wenn sich der Ton vielleicht mal verschärfen könnte, denn überhaupt anlanden, wenn sie aus China kommen oder wenn ich was nach China verkaufen möchte?
Verschärfter Ton, ganz extrem. Der Rückzug der deutschen Unternehmen aus dem russischen Markt, das haben wir erlebt. Und wir haben auch erlebt, dass es da nicht nur darum ging, Sanktionen einzuhalten, sondern aus eigenem Antrieb zu sagen, da machen wir nicht mit, da wollen wir nicht mehr sein. Das ist sowas wie Ehrensache. Solidarität für westliche Werte und Demokratie, das haben wir da erlebt. Das auch durchzuhalten ist nicht so ohne. Bröckelt das schon oder ist die Solidarität ungebrochen, die wir da erleben?
Also ich denke, die Solidarität ist ungebrochen. Allerdings muss man sich ein gewisses Maß an Solidarität auch erlauben können, wirtschaftlich. Und es gibt Unternehmen, die sind von jetzt auf gleich aus Russland raus, die haben einen extrem hohen Preis dafür bezahlt. Die Zahlen kann man in der Zeitung nachlesen. Ich glaube, Obi hat seine Märkte für 10 Euro verkauft. Andere für 1 Euro. Andere haben bis heute keinen Käufer, weil sie sagen, ich will nicht an die Käufer, die mir da vorgesetzt werden, verkaufen. Andere haben Immobilienbestände, die sie komplett abschreiben müssen. Ich glaube, McDonald's ohne Ende. Andere Unternehmen können das nicht so ohne weiteres, weil die sagen, bei mir macht Russland Geschäft einen so großen Teil aus. Wenn ich das jetzt abschreibe, dann bin ich tot, dann mache ich zu. Und dazu gehören auch deutsche Unternehmen. Und das gehört auch zur Wahrheit. Das muss man erst mal können. Und nicht jeder ist ein großer Riese wie vielleicht Henkel und kann sagen, da reduziere ich mal irgendwie mein Produktportfolio oder was auch immer. Andere, die haben vielleicht nur ein Produktportfolio und haben so viel investiert in der Hoffnung darauf, dass eben Wandel durch Handel stattfinden kann, was uns jetzt enttäuscht hat, die können nicht mal eben so raus. Und die sind vielleicht noch drin, aber die leiden.
Oder manche Unternehmen sagen, wir ziehen uns aus Russland zurück und überlegen dann aber trotzdem aufgrund des Millionenumsatzgeschäftes, was sich denn dahinter verbirgt, ob man nicht doch alternative Kanäle aufmacht, zum Beispiel über Zwischenhändler in Drittländern. Und ich finde, da sollte man sich dann auch ehrlich machen und überlegen, ist das nachhaltig? Ist das tatsächlich dann eine Art und Weise, dann das Geschäft zu betreiben? Und ich finde, es wäre wünschenswert, wenn wir uns hinsichtlich Compliance und Sanktionen in dem gegebenen Rahmen, wie es dann auch die Frau Melnikoff beschrieben hat, ehrlich machen würden. Genauso ehrlich wie unsere Einkäuferinnen und Einkäufer, die in der Umfrage gesagt haben, sie sind bereit, einen Kaufkraftverlust für die Wahrung der westlichen Werte zu akzeptieren.
Und das in einer ziemlich großen Größenordnung. Das sind 73% etwa gewesen.
Genau.
Wie blicken Sie nach vorne? Die Rezession ist schon prognostiziert. Ist die Insolvenzwelle nicht zu verhindern? Es geistert auch das schreckliche Wort der Deindustrialisierung. Wie schauen Sie nach vorne?
Klar, die aktuelle Lage ist sicherlich sehr herausfordernd, aber wir sollten die Zuversicht nicht verlieren. Never waste a good crisis. Jede Krise hat auch ihr Gutes. Es gebietet sich die Möglichkeit, bestehende Prozesse zu hinterfragen, Geschäftsmodelle zu hinterfragen, neue Geschäftsmodelle zu finden, aufzusetzen und Digitalisierung voranzutreiben. Nicht jeder ist ein Riesenkonzern. Viele Mitglieder im BME sind kleine, mittlere Unternehmen. Und die brauchen halt zu diesem Zeitpunkt auch eine gewisse Unterstützung vom Staat und wie wir das vielleicht auch von der Corona-Pandemie erfahren haben. Und ich glaube, dass solche Modelle jetzt stärker denn je gefragt sind. Und wir dürfen auch nicht vergessen, schauen wir uns die Pressemitteilung der vergangenen Monate an, auch Großkonzerne wie ein Uniper sind vor sowas nicht gefeit. Da ist der Staat jetzt eingestiegen. Ich glaube aber, wir müssen das jetzt auch eine Ebene tiefer legen für kleinere und mittlere Unternehmen.
Wenn man in die Vergangenheit schaut und sich mal so die Krisen anschaut, die wir so in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, dann sieht man, dass die besonders Klugen und Guten diese Krisen für sich genutzt haben und daraus wirklich gut hervorgegangen sind. Und da würde ich auch nochmal absolut Frau Ulla beipflichten, jetzt nicht die Scheuklappen aufsetzen, sondern sagen, okay, wo habe ich denn hier auch mal eine Chance? Ich habe zum Beispiel eine Chance, Europa jetzt mal stärker aufzustellen. Wir haben in einer unserer anderen Umfragen, die schon ein paar Monate zurückliegt, auch mal gefragt, naja, wenn das jetzt mit China und Russland sich so negativ entwickelt, auf welche Märkte schaut ihr denn? So, schaut ihr nach Indien? Schaut ihr nach Afrika? Schaut ihr nach Amerika? Wohin schaut ihr denn? Ja, sie schauen nach Europa. Und das ist ja das große Thema Reshoring. Und gestern habe ich hier gehört, das nennt sich jetzt Friendshoring, ist auch ein gutes Wort. Ja, ich meine, beinhaltet sogar noch, dass man sagt, man will enger mit denen zusammenrücken, deren Wertekorsett man auch teilt. Das macht auch alles Sinn. Nur auch da können wir sagen, gut, wenn wir uns jetzt in der Lieferkette, im Einkauf, überall das als Chance nehmen, uns in dieser Krise diverser aufzustellen und dadurch eben breiter und resilienter zu werden, dann geht das wahrscheinlich auch mit höheren Kosten einher. Die muss dann auch irgendwann mal irgendwer bezahlen, wenn die Inflation sich wieder eingependelt hat. Aber wenn wir das durchgestanden haben, ja, diese ganz, ganz lange Durststrecke, dann können wir vielleicht sagen, wir haben was Gutes draus gemacht. Und das ist eigentlich das Ziel, das im Blick zu behalten.
Wie unterstützen Sie als Verband die Unternehmen jetzt ganz konkret, ganz praktisch?
Wir unterstützen die Unternehmen insbesondere dadurch, dass wir ständig ein Angebot machen, sich bei uns zum Beispiel weiterbilden zu lassen in dem Bereich. Denn gerade wenn sie immer auf neue Gegebenheiten reagieren müssen und jeden Tag einen neuen Markt vor sich finden, dann haben sie ja jeden Tag 10 Fragen, die daraus resultieren. Und wir geben den Unternehmern einmal ein Angebot, dass wir sagen, du hast hier bei uns die Schulung, das Seminar etc. zu dem und dem aktuellen Thema. Das ist etwas, was wir sowieso immer tun. Ob mit oder ohne Krise. Aber was wir auch tun, ist, dass wir eben jetzt viel stärker in den Dialog gehen und viel mehr Umfragen machen. Und das machen wir, um auch mal den Mitgliedern ein Gefühl zu geben für die Solidargemeinschaft, in der sie sich eigentlich in einem Verband befinden. Denn wenn ich in einem Verband Mitglied bin, dann bin ich da ja wegen des Netzwerks. Und ich will ja wissen, wie macht denn das der andere? Ist das für den eigentlich auch gerade ein Problem? Macht ihm das auch so viele Sorgen? Wie geht er damit um? Hat er vielleicht eine Idee oder hat er vielleicht schon ein Best Practice oder kann er mir vielleicht was sagen, was nicht so gut geklappt hat? Ja. Und dafür sind zum Beispiel solche Umfragen auch ganz gut, weil dann jeder merkt, ah, okay, ich bin nicht allein. Und dann machen wir zum Beispiel eine große Konferenz, wie eben so ein Symposium, wo sich dann 1200 Gäste wiederfinden und sich wirklich ganz konkret austauschen können. Die können dann nicht nur den 160 Referentinnen und Referenten auf der Bühne lauschen, sondern die stehen dann ja auch abends bei einem Bier zusammen. Und die sagen dann, hör mal, wie hast du das gemacht? Oder da kommt dann jemand zu Frau Ulla und sagt, also die Papierpreise gehen ja durch die Decke. Bei mir ist es der Preis für XY. Ich habe jetzt die Lieferanten da und da. Hast du auch die Erfahrung? Und das ist der ganz, ganz große Mehrwert eines Verbandes. Und das habe ich nicht nirgends, wenn ich nicht in einem Verband bin.
Also es geht um Austausch. Und dafür sind Sie da mit dem BME. Aus den letzten 3-4 Minuten hier nehme ich dann doch ein bisschen Optimismus mit? Kann ich das von Ihnen beiden aus so nochmal sagen? Frau Ulla, Frau Melnikow?
Ja, natürlich. Und ich würde ja da gerne nochmal unsere ehemalige Bundeskanzlerin zitieren wollen, Angela Merkel. Wir schaffen das, wenn wir alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Wirtschaft, Gesellschaft, die Bevölkerung und auch die Politik. Und ich glaube, wenn das alles in die gleiche Richtung geht und die gleiche Zielsetzung hat, dann übersteht Deutschland auch die aktuelle Krisensituation.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch hier ganz unbescheiden, dass der BME auch einen wertvollen Beitrag leisten kann. Denn das, was Frau Uda sagt, wir haben Wirtschaft, wir haben Gesellschaft, wir haben Politik, das ist dieser Dreiklang. Und wir können den Dialog im Hinblick auf vielleicht schwere Monate, die noch kommen, auch nicht alleine der Politik überlassen. Das heißt, wir müssen hier wirklich auch als Wirtschaft nach vorne gehen gegenüber den Endverbraucherinnen und Verbrauchern und vielleicht auch mehr erklären, woher bestimmte Sachen kommen in der Preissteigerung. Das versteht dann ja auch jeder. Ich meine, vor ein paar Jahren kannte das Wort Lieferkette kein Mensch. Und heute hat jeder das Gefühl, das war schon seit seiner Geburt da. Und da müssen wir sozusagen ganz konkret in den Dialog Richtung Gesellschaft gehen. Wir müssen aber auch in den Dialog Richtung Politik gehen. Und nur wenn das zusammenkommt, und das ist etwas, was ein Verband ganz konkret leisten kann, dann wächst auch das Verständnis füreinander und dann kann man auch was zusammen hinkriegen.
Dankeschön. Danke für Ihre Einblicke in die sehr spannende Umfrage, in die Ergebnisse, die Ausblicke, die Schlüsse, die Sie daraus ziehen. Es sind schwere Zeiten, bei denen Sie mit dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik so gut wie möglich unterstützen, mit deutlichen Forderungen an die Politik. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, Dr. Helena Melnikow, die Hauptgeschäftsführerin, und Gundula Ulla, die Vorsitzende, und auch in ihrer Rolle als Leiterin Nachhaltigkeit und Sustainability der Funke Mediengruppe haben wir sie gehört mit konkreten Beispielen aus dem Unternehmen. Danke für diese spannende Zeit, für dieses spannende Gespräch.
Vielen Dank, Dankeschön.
Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.